Die Sozialpartnerschaft ist in Österreich eine ganz wichtige Institution, die eigentlich dem Ausgleich und dem Wohlstand des Landes verpflichtet ist und wo sich Arbeitnehmer und Unternehmer gemeinsame Ziele feststecken.
Sozialpartnerschaft heißt, das sind für mich die Praktika auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite.
Der Vorteil von der Geschichte ist ja, dass es ja in vielen Bereichen schon Einigung gibt, wo Leute von uns dabei gesessen sind, mit ihren Experten sich das angeschaut haben und das, was dann im besten Fall ins Parlament kommt, eigentlich eh schon ein Kompromiss ist.
Die Sozialpartnerschaft ist ein Garant dafür, für einen sozialen Frieden und für eine funktionierende Gesellschaft.
Rund ums Parlament. Der Podcast des österreichischen Parlaments.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Weiter geht es auch in dieser Folge mit dem Thema politische Einflussnahme. Und diesmal schauen wir uns etwas an, das in Österreich eine ganz besondere Bedeutung hat und auch einen sehr großen Einfluss auf das Parlament und die Gesetzgebung, nämlich die Sozialpartnerschaft. Sie ist ein zentrales Merkmal des politischen Systems der Zweiten Republik und deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass ich in dieser Folge zwei Gäste begrüßen darf, die Teil der großen Interessensvertretungen in der Sozialpartnerschaft sind, nämlich willkommen Franz Hörl.
Herzlich willkommen.
Und Josef Muchitsch.
Danke für die Einladung.
Wir sind hier ja wieder mal im Parlamentsgebäude und genauer sitzen wir heute in einem Raum, in dem waren wir noch gar nie. Und zwar im Reflektorium. Das ist ein Rückzugsraum für MitarbeiterInnen und Gäste des Parlaments zur Entspannung und zum Reflektieren. Hat jemand von Ihnen beiden hier schon mal Zeit verbracht? Beziehungsweise wie fühlen Sie sich hier? Wie ist der Vibe?
Na, jetzt fühle ich mich zurückgezogen, entspannt und bereit für ein gutes Gespräch. Von der geschichtlichen Entwicklung her hat es hier natürlich immer Gespräche hinter verschlossenen Türen gegeben. Man ist mit Interessenskonflikten hineingegangen, aber mit Lösungen herausgekommen.
Wow, danke Herr Muchitsch, das klingt extrem positiv. Herr Hörl, bevor Sie Ihre Stimmung wiedergeben, die der Raum in Ihnen auslöst, würden Sie uns vielleicht kurz beschreiben, wie dieser Raum aussieht?
Also bisher waren es ja Blitzbesucher, kurz reinschauen, staunen und dann wieder abhauen. Jetzt, nachdem der Pepper Muchitsch das jetzt gesagt hat, dass man hier immer mit guten Dingen rausgeht, sehe ich eigentlich diese helle, wunderbare, renovierte Stätte hier. Reflektorium, Zeit zum Nachdenken, ne? Haben wir heute nicht, aber ich werde das in Zukunft, auch die schönen Sofas hier, ich werde die versuchen auszunutzen.
Ja. Besser war es schon, wenn wir darüber nachdenken, was wir hier in diesem Podcast besprechen. Wobei, vielleicht geht es Ihnen auch automatisch von der Zunge, weil Sie beide ja schon lang im Spiel sind sozusagen. Wollen wir mal ganz kurz auf die Biografien eingehen, damit unsere ZuhörerInnen auch wissen, mit wem wir da heute das Vergnügen haben. Also Herr Muchitsch, ich beginne mit Ihnen. Sie sind seit fast 10 Jahren Vorsitzender der Gewerkschaft Bauholz und auch Kammerrat der Arbeiterkammer Wien. Und Herr Hörl, Sie sind in der Wirtschaftskammer Österreich seit fast 15 Jahren Obmann des Fachverbands der Seilbahnwirtschaft und Sie waren bis vor kurzem Landesgruppenobmann des österreichischen Wirtschaftsbundes in Tirol. Da frage ich Sie beide mal ganz direkt, was genau ist denn überhaupt die Sozialpartnerschaft im Allgemeinen? Das ist ja etwas, das es nicht nur in Österreich gibt. Vielleicht, Herr Hörl, wollen Sie damit beginnen. Was bedeutet Sozialpartnerschaft?
Also ich glaube, die Sozialpartnerschaft ist in Österreich eine ganz wichtige Institution, die eigentlich dem Ausgleich und dem Wohlstand des Landes verpflichtet ist und wo sich Arbeitnehmer und Unternehmer gemeinsame Ziele feststecken, im besten Fall dann auch gemeinsame Lösungen finden und eigentlich alle den gemeinsamen Wohlstand im Auge haben. Und die Sozialpartnerschaft ist auch noch ein Pool von Experten in den Kammern, sowohl auf der Arbeiterkammerseite, natürlich auch in der Wirtschaftskammer, auch in der Gewerkschaftsbewegung und natürlich auch bei den Landwirten. Also ich glaube, wir haben ein ganz großes Pool an Wissen und sehr gut gebildeten und erfahrenen Experten, die uns dann immer wieder auch helfen, Dinge, die im Detail sehr kompliziert sind, so auf die Straße zu bringen, dass es die Menschen verstehen und dass sie für unsere Heimat wohlstandsmehrend sind.
Darf ich da eine kurze Frage im Sinne der Hörerinnen anschließen, bevor ich zu Ihnen, Herr Muchitsch, komme und zu Ihrer Definition von Sozialpartnerschaft? Wann war Ihr erster Kontakt in Ihrem Leben mit Sozialpartnerschaft? Wie alt waren Sie da und wo sind Sie da zum ersten Mal, haben Sie das Thema berührt?
Ja, das war vielleicht ein etwas komplizierter, weil sehr emotionaler, weil ich mich gleich geärgert habe über die Wirtschaftskammer. Ich bin ja mit 21 Jahren Unternehmer geworden und war da damals noch etwas ungeduldiger. Und die Dinge, die passiert sind, sind immer zu langsam gewesen und auch nicht richtig gewesen. Und ich war eigentlich eher Kritiker und ich bin eigentlich in die Wirtschaftskammer oder in die Interessensvertretung dann über die Politik, nämlich über die Kommunalpolitik, immer wieder dann gerufen worden, wenn es in der Wirtschaftskammer in Tirol oder wenn es dort Streit und Hader gab und wenn ich dort Dinge lösen musste und habe quasi aus der Politik in die Wirtschaftskammer dann immer wieder Funktionen übernommen, fast alles schon, Bezirksobmann, Spartenobmann, Fachgruppenobmann, Fachverbandsobmann, ich war sogar Vizepräsident einmal und habe die Dinge dann, wenn sie geregelt waren, meistens dann wieder übergeben. Mhm. Was mir geblieben ist, sind die Seilbahnen und den Tiroler Wirtschaftsbund, den habe ich mit großem Erfolg, glaube ich, an eine junge Dame, an die Barbara Thaler weitergegeben, ja, sodass der Wirtschaftsbund jetzt in Frauenhänden ist.
Ja, vielen Dank für diese Einführung. Lieber Herr Muchitsch, was ist Ihre Definition von Sozialpartnerschaft? Und auch bei Ihnen interessiert mich, wann sind Sie damit zum ersten Mal in Kontakt gekommen?
Ich mache es ein bisschen kürzer. Also Sozialpartnerschaft heißt, das sind für mich die Praktika auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite in der Arbeitswelt, die Vertreter dieser beiden Gruppen. Nirgends funktioniert die Sozialpartnerschaft in Summe im internationalen Vergleich so gut wie in Österreich, nach wie vor. Und die Sozialpartner haben einen ganz großen Auftrag, im Dialog Lösungen zu finden, um Interessenskonflikte zu lösen. Das ist der Auftrag der Sozialpartner. Mein erster Kontakt war vor 40 Jahren. Ich war Jugendvertrauensrat und durfte bei einer Kollektivvertragsverhandlung dabei sein, um die Interessen der jugendlichen Menschen in der Bauwirtschaft zu vertreten. Mhm. Es hat damals zwei Lohngruppen gegeben. Ich war Lehrling im zweiten Lehrjahr. Es hat aber in der Lohngruppe Hilfsarbeiter unter 18 gegeben mit einem niedrigeren Lohn und Hilfsarbeiter über 18 mit einem höheren Lohn. Und meine Frage war dort an die Arbeitgebervertreter: Arbeitet jetzt ein Jugendlicher unter 18 weniger, mehr oder gleich viel? Und das ist somit gelungen, hier eine Lohngruppe zu gestalten. Das war mein erster Kontakt. Und seitdem bin ich motiviert, hier weiterzutun. Mhm.
Sehr gut. Wenn man sagt, die Sozialpartner in Österreich, wer spricht denn da eigentlich miteinander? Wer sind denn da diese Interessensvertretungen, die miteinander neue Lösungen entwerfen? Herr Hörlke.
In den einzelnen Berufsgruppen die Unternehmervertreter, Fachverbände, Fachgruppen, mit den Arbeitnehmern, mit den Sozialpartnern. Bei uns, bei den Seilbahnen zum Beispiel, mache ich das direkt mit dem Walter Bacher. Der ist unser Sozialpartner. Und da setzen wir uns im Jahr zwei, dreimal zusammen, versuchen die Themen durchzudiskutieren und dann einmal in einer Verhandlung halt wieder auf eine Lösung zu kommen.
Und wer sind jetzt eigentlich die Sozialpartner? Kann man das ganz kurz für unsere Hörerinnen darlegen, die sich vielleicht im politischen System nicht wahnsinnig gut auskennen, aber gern immer was dazulernen oder sich weiterbilden wollen? Könnte man die mal ganz kurz vielleicht aufzählen?
Das sind die Vertreterinnen von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. Zu den Sozialpartnern gehören die Kammern. Das heißt, diejenigen, die im öffentlichen Recht geregelt sind, mit einer Pflichtmitgliedschaft, und dann noch die freiwilligen Interessensvertretungen, wie zum Beispiel die Gewerkschaft und die Landarbeiter-Interessensvertretung. Mhm.
Mhm. Und ich schätze, so wie Sie vorher erzählt haben, Sie sind in die Wirtschaftskammer gegangen beim ersten Mal zum Poltern. Würde ich das jetzt mal umschreiben? Ja?
Ich glaube, es ging um Arbeitsmarkt. Also gewählte Funktionäre der Unternehmer in den einzelnen Fachgruppen oder Fachverbänden und natürlich dasselbe auf der Arbeitnehmerseite, Vertreter einfach der Arbeitnehmerschaft in dieser Berufsgruppe. Und das ist, glaube ich, das wirklich Erwähnenswerte, weil sich da die Hafner und die Fliesenleger und die Seilbahner und die Touristiker und wer immer auch, die Mechatroniker, weil sich die in der jeweiligen Berufsgruppe mit ihrem Überblick, den sie haben, was da leidet zum Beispiel, wie hoch kann eine Lohnerhöhung sein, das geht dann ein bisschen auf zu den Metallern, das ist dann medienwirksam, aber die einzelnen, wie der Pepper das schon gesagt hat, Spezialisten, Praktiker aus diesen Gruppen versuchen sich zu nähern und dann ihre Bedingungen, ihre Kollektivverträge abgestimmt wieder auf die Berufsgruppen, auf deren Probleme. Und das ist der große Wert, glaube ich. Und die kann man unterstützen, das mit den jeweiligen Experten, mit diesem riesigen Pool an Arbeitsrechtlern, an Medizinern, an was immer es braucht dazu. Und das gibt dann das Bild ab, wo sich der Arbeitnehmer entsprechend respektiert fühlt und der Unternehmer sagt, ich kann es gerade noch zahlen. Ja. Und wenn irgendwas rauskommt, was Gutes ist, dann heißt es fürs Arbeitsthema gute Geschichten. Und wenn wir uns jetzt gerade in Deutschland anschauen, die Streiks, dann sind doch die Sozialpartner, glaube ich, ein Garant dafür, dass man es hier am Tisch noch ausmacht und im Lokal ausmacht.
Da frage ich jetzt gleich weiter. Die Interessensvertretungen in der Sozialpartnerschaft, wie sind denn die entstanden? Würden Sie uns da vielleicht ganz kurz einen Einblick geben, Herr Muchitsch?
Also in der jetzigen Form, in der Nachkriegszeit, das heißt der Zweite Weltkrieg, Österreich war in Schutt und Asche. Es war die große Herausforderung, das Land wieder aufzubauen, gemeinsam aufzubauen. Dort wurde die Sozialpartnerschaft in der jetzigen Form gegründet und es war letztendlich ein großes gemeinsames Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen für die Menschen, die arbeiten, für die Unternehmer, die bereit sind, Unternehmen zu gründen, um dieses Land wieder aufzubauen, gemeinsam in einen sozialen Frieden mit einem großen Ziel, dass es den Menschen wieder besser geht in diesem Land, wurscht ob Unternehmer oder Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer. Und ich glaube, das ist sehr gut gelungen. In den Jahrzehnten danach hat es dieses Land, unser Österreich, letztendlich auch durch die Sozialpartnerschaft und mit Unterstützung der Sozialpartner zu einem wirklich internationalen guten, im Vergleich, Wohlstand gebracht.
Mhm. Vielen Dank. Ich würde jetzt von Ihnen beiden was abfragen und die Antworten aber beschränken und Sie bitten, dass Sie sie kurz halten. Und zwar sieht man ja im Laufe dieses Gesprächs schon, dass Sie irgendwie an unterschiedlichen Enden, jetzt sagen wir mal, des politischen Spektrums, aber der Interessen agieren. Gell? Und trotzdem gehen Sie freundlich miteinander um. Das sind auch Kollegen sozusagen. Es gibt also Interessensgegensätze und gemeinsame Ziele. Ich hätte gern, dass jeder von Ihnen sowohl zwei Gegensätze als auch zwei gemeinsame Ziele benennen kann, die Sie verbindet bzw. auseinander dividiert.
Ja, Interessensgegensatz ist, wenn wir auch im Zuge von Kollektivvertragsverhandlungen über die Gestaltung von Arbeitszeiten reden oder über die Gestaltung von Zulagen, Zuschlägen, also das, was dann den Unternehmer an mehr Belastung trifft. Aber auf der anderen Seite, wir als Teil unseres Erfolges bei den Beschäftigten sehen haben wollen, nämlich dass wir auch ein Stück des Kuchens haben wollen. Und das hat nicht immer nur mit mehr Einkommen zu tun und Lohnerhöhungen und Gehaltserhöhungen. Das hat auch im Rahmenrecht etwas mit Arbeitszeit, Arbeitnehmerschutz bis hin zu Zulagen und andere Maßnahmen, mehr bezahlte freie Arbeitstage. Also das sind so die Interessenskonflikte, die es aber gilt, am Verhandlungstisch zu diskutieren und zu lösen.
Und das Gemeinsame?
Das Gemeinsame ist, eine gemeinsame Lösung zu haben, weil ich glaube, das Wichtigste oder eines der wichtigsten Gründe überhaupt für die internationale Wirtschaft ist, in Österreich zu investieren bzw. Unternehmen zu gründen, weil sie wissen, es gibt einen sozialen Frieden. In der Streikstatistik brennen wir nicht von Streikminuten, sondern von Streiksekunden, gemessen an allen 4 Millionen Beschäftigten in diesem Land. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, dass das auch zum Ausdruck bringt, wie Sozialpartnerschaft funktionieren soll.
Danke. Und also gern glaub, von Ihnen auch zwei.
Also ich glaube auch, dass der gemeinsame Erfolg das ist, dass ich als Unternehmer dann vor Ort in unserer Skiliftgesellschaft oder in der Gastronomie oder auch in jedem anderen Unternehmen, dass ich mich dann nicht tagtäglich damit beschäftigen muss, weil jemand kommt und zu wenig bekommt oder zu wenig Geld hat, sondern weil wir einen Kollektivvertrag haben, eine Vertragsbasis haben, wo sich dieser Wirtschaftszweig einfach an dem orientiert und ich mich eigentlich mit dem beschäftigen kann, was meine Aufgabe ist als Unternehmer, nämlich auch Geschäfts machen und zu schauen, dass Aufträge reinkommen und so weiter. Also das ist schon ein ganz großer Vorteil. Und was nicht nicht, was viel zu wenig gesehen wird. Wir sind eines von 7 Ländern, wo wir diese Lehrlings- und Facharbeiterausbildung haben. Die kommt ja auch aus der Sozialpartnerschaft. Da wird ja auch gemeinsam geschaut, dass wir gerade Lehrlingsausbildung und so weiter, dass wir das so ordnen, dass es passt. Und das gibt es auch in der Europäischen Union, nur in 7 verschiedenen, in 7 Ländern. Deshalb tun wir uns beispielsweise bei der Rot-Weiß-Rot-Card auch manchmal so schwer, weil hier ein Abgleich von Berufsbildern verlangt wird. Und ich kann einen spanischen Koch nicht mit einem österreichischen vergleichen, weil es diesen spanischen Koch dort nur als Angelernten gibt und bei uns gibt es ihn eben als Fachmann und das Gleiche ist es dort. Wo wir natürlich schon unterschiedliche Anschauungen haben, das Weltbild, nicht? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel gerade das jetzt herausgesucht habe, 1,16 Millionen Menschen haben ein Jahresankommen zwischen 40.000 und 70.000 brutto, zahlen aber insgesamt an der Einkommensteuer nur 33%. 300.000 Menschen haben ein Jahresankommen von über 70.000 Euro und zahlen fast 45% an Steuern. Also das Aufkommen für unseren Vaterstaat, für das ganze Sozialgefüge, ist schon auch in einer Schieflage. Und da, glaube ich, haben wir schon auch manchmal Konflikte, wo wir anfangen. Und was wir natürlich in Österreich haben, wir haben einen unglaublich hohen Anteil an Teilzeitarbeit. Das wird eher ein gemeinsames Problem, weil sich das ganze Gesundheitswesen daran halt irgendwie aufhängt. Also ich glaube, da haben wir eher die Differenzen, wo wir jetzt gerade oder wie wir das jetzt gerade am besten ausverhandeln. Aber das ist jetzt nicht unbedingt Kollektivvertrag, weil ich glaube, dass auch die Sozialpartner viel mehr sind wie das. Unterschiedlich wichtig, wie natürlich durch den Beitritt zur Europäischen Union ist die ganz alte Sozialpartnerschaft, die mehr oder weniger das Land ja auch im Griff gehabt hat, natürlich stückweise zurückgebaut worden. Aber ich glaube, man sollte in den nächsten Jahren wieder schauen, dass man das schon noch ein bisschen wieder ausbaut, weil das ja auch eigentlich politisch gesehen auch die Mitte repräsentiert. Das, was wir jetzt erleben, ist ja, dass die Ränder stärker werden. Und das kann eigentlich nicht im Interesse beider sein.
Ja. Dann kommen wir zu einer großen Frage. Und zwar, sind Verbände oder Interessensvertretungen in Demokratien unverzichtbar? Ich eröffne das Feld, bitte aber trotzdem um kurze Antworten.
Ja, sie sind eindeutig unverzichtbar, weil aus meiner Sicht Arbeitnehmerpolitik und Arbeitgeberpolitik nicht den Gesetzgeber überlassen werden darf, sondern diese Interessen, diese Lösungen sind bei den Sozialpartnern in der Vergangenheit und auch in Zukunft bestens aufgehoben.
Also, wenn ich jetzt für den Wirtschaftsbund und für die Wirtschaftskammer rede, aber das trifft ja auch für alle anderen auch dazu. Wenn ich an die letzten 4 Jahre denke, dann denke ich absolut unverzichtbar, weil ich hätte mir diese Covid-Krise nicht vorstellen können, ohne dass wir nicht beratend und auch leitend dabei gewesen wären. Ich denke nur an die Wirtschaftskammer in Tirol. Wir waren innerhalb von 3 Tagen im Homeoffice. Das hat keine Landesregierung zustande gebracht. Die Wirtschaftskammer hat es sofort leisten können. Und wir waren mit 20, 25, und das geht aber über ganz Österreich. Wir waren, der Werkstatt, ich stelle mir vor, bei euch die Arbeiterkammer hat das ähnlich gemacht. Wir waren in 20 und 30 Mann-Team, durch das Wochenende durch, immer erreichbar, weil die Leute einfach Orientierung gesucht haben. Keiner hat gewusst, wie geht's jetzt weiter. Das war ja, diese Lockdowns war ja, da ist uns ja der Himmel auf den Kopf gefallen. Und wenn ich dann denke, wie schnell eigentlich auch ausgehend von unseren Institutionen das Parlament reagiert hat, nicht am Sonntag, am 13. war der Lockdown oder war die Verkündung, die Pressekonferenz in Innsbruck, und am Sonntag hat das Parlament schon getagt, einmalig, dann denke ich, geht da auch sehr viel von diesen Interessensvertretungen aus, weil es dann halt einfach notwendig war, dass man beispielsweise jetzt die Kurzarbeitsregelung sofort in eine andere Richtung gedreht hat oder versucht hat, Lösungen zu finden, wie man aus dieser Krise herauskommt. Also Covid, so wie wir es bewältigt haben, wäre ohne die Interessensvertretungen und ohne die Sozialpartner in keiner Weise möglich gewesen.
Herr Muchisch nickt.
Kann man nur zustimmen. Da hat man gesehen, wie wichtig Sozialpartnerschaft ist. Wo die Politik nicht gewusst hat, wie es weitergeht, haben die Sozialpartner Lösungen erarbeitet, in kürzester Zeit, von Kurzarbeit bis hin, Maßnahmen, wie kann man weiterarbeiten am Bau, trotz Covid mit Arbeitnehmerschutzprogrammen. Das war der Beweis genug.
Jetzt sind wir an einem guten Punkt angekommen. Jetzt haben wir nämlich das Feld geklärt, wo Sie quasi aktiv sind. Und nun kommen wir zu 3 kleinen Fragen, die wir jedem Interviewpartner und jeder Interviewpartnerin, die bei uns Platz nimmt, stellen. Herr Hörl, erste Frage, Frühling oder Herbst?
Herbst. Ich bin Jäger.
Keine weiteren Fragen, nein. Nein, es gibt eine zweite Frage. Kompromiss oder beste Lösung?
Kompromiss.
Und wo fängt für Sie Demokratie an?
Eigentlich in der Familie, ne?
Wunderbar. Herr Muchitsch, ob Sie diese Kürze schlagen können, wir werden es gleich erfahren.
Schwer.
Ein Wort antworten. Ja. Frühling oder Herbst?
Frühling.
Kompromiss oder beste Lösung?
Kompromiss.
Und wo fängt für Sie Demokratie an?
Familie, wenn ich es begründen darf. Das fängt die Entscheidung, was für Tageszeitung bestellen wir jetzt oder nicht. Was für einen Blumenstrauß kaufen wir für die Schwiegermutter zum Valentinstag. Welche Farbe nehmen wir beim Vorhang? Dort fängt die Demokratie an. Auch dort braucht es Kompromisse.
Finde ich toll, dass das in Ihrer Familie demokratisch gelöst wird.
Vor allem bei der Schwiegermutter.
In vielen anderen Familien gibt es da Bereiche, würde ich sagen, Entscheidungsbereiche. Sehr gut, also zurück zum Thema. Jetzt schauen wir uns an, wie die Interessensvertretungen Einfluss auf die Arbeit des Parlaments nehmen. Denn wir sind hier im Parlament, das ist der Parlamentspodcast. Wir wollen wissen, was genau hier in diesem Haus passiert. Ja? Der Einfluss der Sozialpartner, also von Interessensvertretungen, auf das Parlament und den Gesetzwerdungsprozess. Welche Mittel stehen den Interessensvertretungen zur Verfügung, um ihre Ziele durchzusetzen? Herr Muchitsch, bitte.
Nachdem die Sozialpartner in den verschiedensten Parteien auch vertreten sind, natürlich durch Einbringen von Initiativen in Gesetzesmaterien mit Abstimmung des zuständigen Bundesministeriums und letztendlich das grüne Licht durch den Ministerrat. Wenn es hier Sozialpartnerinitiativen gibt, die die Branche braucht, die Branche will, ohne dass es dem Staat zusätzliches Geld kostet, dann haben wir da in der Vergangenheit doch einige Gesetze zustande gebracht als Sozialpartner, Klammer auf Bausozialpartner. Ansonsten die gleichen Möglichkeiten wie jeden anderen Staatsbürger in diesem Land mit Petitionen, mit Versuch von Volksbegehren bis hin zu Bürgerinitiativen. Mhm.
Haben Sie dann noch was zu ergänzen, beziehungsweise könnten Sie vielleicht den Weg, den der Herr Muchitsch geschildert hat, ein bisschen greifbarer noch machen, aus der Theorie auf den Boden bringen?
Schwierig, aber ich bin ja als ÖVPler habe ich ja einen Vorteil. Wir hätten die Sozialpartner in der eigenen Partei, wir würden ja keine anderen brauchen, außer dass wir Mehrheiten brauchen. Weil wir haben ja auch den AAB und den Wirtschaftsflügel und so weiter. Natürlich derselbe Weg. Es geht um Wünsche, die man geändert haben will, die auch in unserer Partei zum Beispiel auch vielfältig sind. Und jetzt muss man halt schauen, wie kriegt man es am Boden. Der Pepa Muchitsch hat das eh ganz gut beschrieben. Das geht sogar bis zum Streik, ging es nicht. Man sieht das ja in Frankreich derzeit bei den Bauern oder auch woanders. Das kürzen wir da meistens ab, weil es halt auch außerhalb des Parlaments bei den Sozialpartnern Gespräche gibt, wo man vielleicht mit Vorschlägen an die Regierung herankommt oder die Sozialpartner direkt von der Regierung eingeladen werden oder, wenn es ganz weit fehlt, nicht, sich die Sozialpartner aus den Parteien, aus dem Plenum, die Nationalräte zusammensetzen und sagen, dies und das hätten wir gelöst und das Parlament macht eine Eigeninitiative. Der Vorteil davon ist, dass wir über diese ganzen Interessensvertretungen natürlich auch Experten und Expertenpool haben, den man dann auch dazu braucht, dass man ein Gesetz schreiben kann.
Ja, apropos Gesetz schreiben, weil die Interessensvertretungen nehmen ja auch Einfluss auf die Gestaltung von Gesetzen, indem sie auch im Nationalrat und Bundesrat vertreten sind. Herr Hörl, Sie zum Beispiel sitzen für die ÖVP im Nationalrat, Herr Muchitsch, Sie für die SPÖ. Jetzt, wo, wann und wie vertreten Sie denn dann als Mandatare die Interessen des ÖGB oder der WKO?
Also für meine Person, bei jedem Gesetzesentwurf, bei jedem Initiativantrag, wenn es um die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht, bei jeder Möglichkeit einer Begutachtung eines Gesetzes oder bei jeder Möglichkeit in Form von Diskussion und Abänderungsanträgen im zuständigen Ausschuss. Überall dort, wo wir die Möglichkeit haben, Gesetze mit zu beeinflussen, unsere Erfahrung, unsere Praxis einzubringen, dort werden wir als Gewerkschafter das tun.
Wir können natürlich nicht bei jedem Gesetz, kann sich das jeder anschauen. Deswegen gibt es ja diese Ausschüsse auch. Wir schauen uns das natürlich aus anderen Blickwinkeln an. Aber der Vorteil von der Geschichte ist ja, dass es ja in vielen Bereichen schon Einigung gibt, wo Leute von uns dabei gesessen sind, mit ihren Experten sich das angeschaut haben. Und das, was dann im besten Fall ins Parlament kommt, eigentlich eh schon ein Kompromiss ist, der tragbar ist für beide Seiten, der auch die Ziele mitträgt. Und dann gibt es ja im Parlament immer noch die Möglichkeit, das auch abzuändern. Da sind ja auch die Clubs hier. Wir haben ja hier im Parlament ja auch das entsprechende Know-how an entsprechenden Experten. Dann gibt es irgendwann, jetzt gesetzt ist irgendwo ein Konsens, ne?
Ja, das haben Sie ja beide in diesen drei Fragen gesagt. Was heißt nicht Kompromiss oder beste Lösung? Ja. Waren Sie sich beide einig? Kompromiss. Jetzt ist ja in dem Wort Sozialpartnerschaft auch das Wort Partnerschaft offensichtlich vorhanden. Ja. Wie bindet man denn zu einem Kompromiss? Das scheint ja immer schwieriger zu werden.
Ich bin ein Verfechter eines stillen Kompromisses. Das heißt, man soll sich Positionen nicht über Medien ausrichten, sondern direkt am Verhandlungstisch. Das heißt, ehrlich miteinander reden, gegenseitig zuhören, Vernunft über die ganzen Themen zu stellen. Und letztendlich geht's nur, wenn es auch ein gewisses gegenseitiges Vertrauen gibt. Ansonsten ist das im Stillen nicht möglich, Kompromisse und Lösungen zu finden.
Also ich habe mir das jetzt gerade ausgesucht, 2023 haben wir 184 Gesetze beschlossen. Einer allein schafft das sowieso nicht. Also es kann ja nur im Team sein, im Club sein, in der gemeinsamen Mannschaft sein. Und bis so ein Gesetz dann einmal im Parlament auftaucht, geht es Gott sei Dank hoffentlich nicht. Passieren ja auch gegenteilige Sachen wie damals, wie im Budget die falschen Zahlen, die Kommastellen vertauscht wurden. Das war ja einigermaßen peinlich. Ne? Aber im Normalfall ist also ein Gesetz ja 100-mal geprüft worden, bis er reinkommt. Jeder weiß ja am Ende, dass die gemeinsamen Ziele, die man sich ausgemacht hat, dann möglichst erreicht werden. Und ob es dann in der Praxis funktioniert, muss man eh sehen. Und sonst und da wird eh nach 2-3 Jahren meistens wieder nachgearbeitet.
Und was wäre jetzt Ihr, wenn ich ein modernes Wort reinwerfen darf, Ihr Lifehack fürs Kompromisse schließen? Was war der Tipp?
Im Ende des Tages gilt ja das, was im normalen Leben auch probiert. Wenn man versucht, einen Partner über den Tisch zu ziehen, das geht vielleicht einmal, zweimal, und dann wird es wahrscheinlich schwierig werden. Ne? Also ich habe zum Beispiel meinen Grundeigentümer bei der Seilbahn, ich habe noch nie versucht, jemanden über den Tisch zu ziehen. Ich sage dem auch, was passiert, weil das geht dann über Generationen. Da habe ich einen Dauerstress. Und ich glaube, natürlich ist es in der Politik etwas, geht es manchmal etwas rauer zu. Aber trotzdem soll es so sein, dass man sich einigermaßen aufeinander verlassen kann, weil sonst wird es schwierig. Ne? Ja. Und diese Phasen haben wir ja auch in der Politik, dass es manchmal auch schwieriger wird, dass die Sozialpartner auch bewusst zurückgedrängt worden sind. Aber im Endeffekt, wenn dann Krise kommt, das haben wir bei Covid gesehen, dann braucht es ganz, ganz schnell wieder den Schulterschluss. Und der ist dann eh meistens in der Mitte. Und da fangen wir jetzt wieder an. Ne? Mit Extrempositionen in der Krise, wenn ich ein Problem lösen muss, komme ich auch nicht weiter.
Ja. Jetzt zeichnen Sie beide eigentlich ein harmonisches Bild dieser Sozialpartnerschaft. Es ist aber auch oft so, dass die Sozialpartnerschaft in der öffentlichen Kritik steht. Vielleicht könnten Sie ganz kurz umreißen für Menschen, die vielleicht das Nachrichtengeschehen nicht so mitverfolgen. Was sind denn die Kritikpunkte und was wäre aber Ihr Konter darauf, beziehungsweise die Argumentation, die man dem entgegensetzen kann? Vielleicht der Herr Muchitsch.
Ja, Kritik üben jene, die die Sozialpartnerschaft schwächen wollen, beziehungsweise die Kammern schwächen wollen, die Gewerkschaften schwächen wollen, die üben natürlich Kritik. Und das ist eben stark in der neoliberalen Wirtschaftswelt angesiedelt. Natürlich übt auch die Bevölkerung Kritik, wenn es zum Beispiel zu Streiks kommt, wo der öffentliche Verkehr einmal stillsteht und man sagt, das verstehe ich jetzt nicht. Also deswegen bin ich ja eher der Verfechter für vernünftige Gespräche im Stillen. Aber Fakt ist, die Sozialpartnerschaft ist ein Garant dafür, für einen sozialen Frieden und für funktionierende Gesellschaft. Und überall dort, wo sie nicht so ausgeprägt ist,
wie in Österreich. Wir haben 98% KV-Abdeckung für alle Beschäftigten, verpflichtend. Jeder Mensch, der in unserem Land arbeitet, ob Inländer, Ausländer, ob entsandt oder nicht entsandt, hat Anspruch auf den KV-Lohn, auf den gleichen Lohn. Das gibt es in den anderen Ländern nicht. Zum Beispiel Deutschland hat eine geringe Tarifabdeckung mit unter 50%. Dort ist der Wirbel vorprogrammiert. Und wenn wir diesen Frieden haben wollen, auch in Zukunft, dann muss die Sozialpartnerschaft auch weiterhin gepflegt werden.
Herr Hörl, was ist der größte Kritikpunkt, den Sie bezüglich Sozialpartnerschaft hören bekommen? Was wird Ihnen am öftesten an den Kopf
kaufen? Das, was Pepper Muchelitsch jetzt gerade gesagt hat, ist ein Riesenvorteil, sehe ich auch so. Aber das kann man natürlich aus der anderen Perspektive sehen, dass das ein überreguliertes Land ist. Und man kann natürlich auch hergehen und kann sagen, diese mächtigen Wirtschaftskammern oder diese Kammern mit den Pflichtmitgliedschaften, und da gibt es halt ein paar Leute, die sind neidig, weil sie dort nichts zu reden haben, nicht? Beispielsweise NEOS und vielleicht auch die Grünen. Ne? Da kommt aus dem Grund kommt schon Kritik. Aber natürlich kann man sagen, die Organisation könnte mit weniger Geld auskommen. Die Frage ist ja nur, das Gleichgewicht immer wieder zu finden, auf der anderen Seite hervorragende Experten dort zu beschäftigen, die uns dann auch entsprechend helfen, die Dinge so zu ordnen, dass es passt. Und vor allen Dingen auch den Überblick über die internationalen Konkurrenzfähigkeit nie zu übersehen, weil wir leben in einer globalisierten Welt und da sind halt viele Dinge, die man halt im Café oder im Tagesgeschehen vielleicht doch ein bisschen rosiger sieht, wie es eigentlich ist, nicht? Wenn man sieht, wie andere Länder aufholen und wie die Konkurrenzsituation da ist. Also ich glaube, das Thema ist so komplex, dass es manchmal von außen vielleicht, gerade wenn ich die Wirtschaftskammer wieder hernehme, als zu botzig, zu groß dargestellt wird und vielleicht auch behauptet wird, es geht mit weniger Aufwand. Mag alles sein, kann man sich ja immer wieder anschauen, aber wenn man sich die Außenorganisation beispielsweise anschaut, der Wirtschaftskammer Österreich, die ja für ein Exportland, und wir haben ja ein Drittel ungefähr ist ja Export, leben wir vom Ausland, also wenn man sich die Außenorganisation anschaut, die ja im Inland überhaupt nicht bemerkt wird. Das wissen ja nur ganz wenige Leute, die mit dem zu tun haben. Die normale Bevölkerung weiß das ja nicht. Dann denke ich, dass das Geld schon sehr gerechtfertigt ist. Aber man muss es immer wieder rechtfertigen und man muss natürlich auch immer wieder darum kämpfen, dass es ein Verständnis für die Organisation gibt. Also, die Kritik kann sein, überreguliert, zu teuer, zu protzig und so weiter. Ich denke, dass das Geld doch auch als alter Kritiker des Kammersystems, denke ich, dass das Geld doch gut investiert ist.
Ja, und was man immer wieder hört, und da nähern wir uns jetzt dem Ende unseres Gesprächs, aber das wollen wir nur ganz kurz ansprechen. Ein häufig geäußerter Kritikpunkt ist mitunter die Intransparenz der Arbeitsweise in der Sozialpartnerschaft. Es wird gesagt, die sei in weiten Bereichen informell und nicht öffentlich. Und das wiederum würde ja bedeuten, dass hier quasi ein undemokratischer Einfluss auf den Gesetzwerdungsprozess stattfindet. Was sagen Sie dazu? Ganz zum Schluss, letzte Worte an das Publikum.
Na, Gott sei Dank ist das so. Also wir erleben ja von der Medienwelt und den sozialen Medien, wenn da ein Zwischenergebnis vor der Türe verkündet wird, wird das schon zerrissen und gefragt, wer profitiert jetzt mehr und wie können wir die Gesellschaft spalten. Und so wie es der Anton Benja und der Rudolf Sallinger gemacht haben, wir gehen erst dann vor die Tür, wenn ein Ergebnis feststeht. Und notfalls sind die zwar aufs Heisel gegangen und haben das dort alleine ausgesprochen, weil die Hardliner heute im Verhandlungssaal waren. Und mein Erlebnis war, ich bin ja da mal mit einem Industriearbeitgebervertreter mal 12 Minuten mit dem Lift auf und abgefahren in der Wirtschaftskammer, bis wir eine Lösung gehabt haben, weil dort uns keiner beeinflusst und hat keiner zwischenrein können.
Danke für die abschließende Anekdote. Sehr nett. Und Herr Hörl?
Ja, Intransparenz. Ich glaube, der Vorwurf ist zum Teil ungerechtfertigt, weil die Dinge ja sowieso in der Begutachtungsphase und überall auf den Tisch kommen. Mag schon sein, dass da bin ich auch der Meinung, solange ich an Themen arbeite, an kontroversiellen Themen arbeite, bringt es nichts, wenn wir zu dritt oder zu viert oder zu 10 oder zu 15 Dinge versuchen zu verhandeln und mit Teilergebnis da und an die Öffentlichkeit gehe. Das mag zwar für die Medien wichtig sein und toll sein, weil jeden Tag eine neue Story da ist, aber es hilft uns alle nicht weiter. Also ich bin der Meinung, das läuft alles korrekt ab. Und wenn nicht, dann gibt's ja die vierte Macht im Staat, nicht? Pressefreiheit und eine entsprechend gut geschulte Presse, die wir in diesem Land ja auch haben. Und die schauen uns dann schon auf die Finger und das ist auch gut so.
Danke für dieses gute und demokratische Gespräch. Vielen Dank, Herr Muchitsch. Vielen Dank, Herr Hörl, dass Sie gekommen sind und sich abends noch die Zeit genommen haben, um mit uns hier im Reflektorium ein bisschen über Sozialpartnerschaft zu sprechen und nachzudenken.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne, danke.
Danke.
Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und natürlich wäre es toll, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei wärt. Da geht es nämlich auch um eine Art der Einflussnahme, die in der Öffentlichkeit oftmals einen schlechten Ruf genießt, nämlich den Lobbyismus. Ob dieser schlechte Ruf gerechtfertigt ist und ob der Lobbyismus nicht etwas ist, ohne das eine parlamentarische Demokratie gar nicht auskommen kann, diese Frage werde ich mit Doris Diala und Nicole Beck-Knapp klären. Ihres Zeichens eine Lobbyismusforscherin und Diplomatin sowie eine Vertreterin der Lobbybranche. Wenn ihr diese und alle weiteren Folgen von Rund ums Parlament nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und wenn ihr mögt, gebt uns gerne dort eine Bewertung. Oder hört auch gern mal in die zurückliegenden Folgen, also in unser Archiv rein. Das wird uns sehr freuen. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@parlament.gv.at. Und vergesst nicht, auch mal auf unserer Website und den Social-Media-Kanälen des österreichischen Parlaments vorbeizuschauen. Dort findet ihr jede Menge Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie. Also, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. In diesem Sinne sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.